Herzlich willkommen zum heutigen Absolventengespräch. Mein Name ist Max Bramreiter und ich darf heute den Diplom-Ingenieur Tobias Nenning bei mir begrüßen. Hallo Tobias.
Hallo Max, danke für die Einladung, freut mich.
Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich habe mir gedacht, ich frage vor allem die, weil du einen sehr interessanten Job hast und etwas, was in der Holzindustrie eher unüblich ist, wo ich mir selber oft nicht ganz so sicher bin, was du eigentlich machst. Ja. Also ich bin schon sehr gespannt auf den Teil nachher. Bevor wir aber schon über deinen Job reden, würde mich einfach einmal ganz kurz interessieren, wo du geboren und aufgewachsen bist.
Ja. Ja, sehr gerne. Also ich komme aus Hohenems, das liegt im Rheintal in Vorarlberg, im Ländle, wie man oft auch sagt. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Bregenzer Wald. Das ist eine sehr holzbaureiche Region, würde ich sagen. Genau, und sind dann aber bin aber aufgewachsen und geboren eben in Hohenems im Rheintal. Familiär dann halt eben verwurzelt.
Wann bist du geboren?
Im März 1991.
Zeit vergeht. Du hast gesagt, eine holzreiche Region. Hast du irgendeinen Holzhintergrund in der Familie?
Tatsächlich, ja. Also zwei meiner Onkel haben eine Zimmerei gemeinsam in Hittisau. Und das ist auch so der erste Kontaktpunkt, an den ich mich erinnern kann. Das heißt, sehr, sehr früh, würde ich sagen, in jungen Jahren, habe ich da reingeschnuppert. Erster Holzduft in die Nase bekommen quasi. Das waren im Sommer kleinere Ferialjobs oder auch wenn wir ein bisschen Schnittholz abgeholt haben für uns daheim, wenn wir was gezimmert haben. Genau, das war so der erste Kontakt und so richtig, aber dann muss ich sagen mit 16, das heißt, das war die Zeit, zu der ich meine Tischlerlehre, da habe ich meine Tischlerlehre begonnen und das war so der richtige Einstieg in den Werkstoff Holz. Und ich habe es gerade gesagt, wird bald 30, das heißt, man kann sagen, fast mein halbes Leben verbringe ich jetzt mit Holz oder habe ich mich mit Holz beschäftigt. Ja? Habe ich jetzt während, merke ich gerade auch während des Gesprächs.
Du hast gesagt, Zimmerer in der Familie. Wieso hast du dann eine Tischlerlehre begonnen?
Es war tatsächlich so, dass ich eigentlich Zimmermann werden wollte und dann der Betrieb, der mir empfohlen wurde von meinem Onkel im Rheintal eben in Wolfurt, da habe ich dann 2 Tage als Zimmermann geschnuppert und 2 Tage als Tischler und der hat dann gemeint, du arbeitest sehr genau, magst du nicht bei uns in der Tischlerei anfangen? Und das war dann auch ein sehr spannendes Umfeld mit Stiegenbau, hat mir dann genauso zugesagt, dieses genaue Ausarbeiten mit Oberflächenspielen, habe ich begeistert eigentlich.
Mhm. Ja. Aber das heißt, weil du gesagt hast, Stiegenbau, das war dann eher eine Bautischlerei als eine Möbeltischlerei oder beides?
Das war wirklich spezialisiert auf Stiegen. Das heißt, ich habe nie eine Küche gemacht zum Beispiel. Es war wirklich Tag ein, Tag aus verschiedene Treppentypen. Also von freitragenden, halbgewendelten, viertelgewendelten Vollholztreppen, aber auch mit parkettbelegten Treppen.
Eben. Wahrscheinlich könnte man eine Stunde alleine nur mit den verschiedenen Stiegentypen füllen, nehme ich mal an.
Genau, ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber können wir genauso gut drüber sprechen.
Dazu dann gleich ganz kurz, du hast die Lehre natürlich als Geselle absolviert, hast dann als Tischler gearbeitet, oder?
Genau, nach der Lehre, während der Zivildienstzeit, die Berufsreifeprüfung begonnen, das heißt, das ist eine Art Abendmatura und habe da, das heißt, untertags gearbeitet und am Abend die Berufsreifeprüfung besucht und die Schule besucht. Und das heißt, das hat sich dann ein Jahr überschnitten und am Ende dieses, nachdem ich eben die Matura fertiggestellt hatte, war dann das große Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht. Und es war dann vor allem so leidenschaftliche Neugierde und die vielen Fragen, die ich Tag ein, Tag aus zum Werkstoff hatte, zum Werkstoff Holz, zum Rohstoff, die mir auch mein Lehrherr ein Stück weit nicht mehr beantworten konnte. Und die haben mich dann zu weiteren Überlegungen motiviert, was ich jetzt machen könnte. Genau, und das hat mich dann so in Gesprächen mit Bekannten, die mir dann auch die BOKU empfohlen haben, ist die BOKU in meinem Blickfeld gerückt.
Das heißt, du hast dann die BOKU angeschaut, ich nehme mal an, die Homepage, vielleicht der Studieninformationsmesse. Hast du vergleichbare Unis auch beachtet? Wieso hast du dich für die BOKU entschieden?
Ich habe mir noch die FH Salzburg Kuchl angesehen, also den, zumindest online und den auch Online-Auftritt, und habe mich dann für die BOKU entschieden, weil mich das Curriculum sehr angesprochen hat. Und zweitens aus der Vorarlberg-Perspektive dieses Wien als sehr große Anziehungskraft auf mich ausgeübt hat. Mhm. Das heißt, es war weit weg, das war die Stadt. Und das hat dann auch damit reingespielt in die Entscheidung.
Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also ich habe mit Bernhard auch gesprochen, der auch beim Absolventengespräch Gast ist. Und der war genau andersrum eingestellt. Der hat sich dann zwar doch durchgerungen, nach Wien zu gehen, aber der war sehr, also nicht verängstigt, aber der wollte halt einfach zum Beispiel nicht aus Tirol weg. Ja. Das heißt, das war für die eher was Reizvolles in dem Fall.
Absolut reizvoll. Also ich hatte auch eine ältere Schwester, die in Wien studiert hat, und habe auch Verwandte in Wien. Das heißt, Wien war jetzt nicht weit weg aus der Familie, sondern war auch ein Stück weit eine Vorarlberg-Verlängerung, wenn man so will.
Und wann hast du dann das Studium begonnen?
Das war 2013 im Herbst.
Im Herbst, also im Wintersemester, so wie genau. Die meisten.
Genau, das war so ein regulärer Einstieg.
Mhm. Mhm. Da noch ganz kurz zur Studienwahl. Also es gibt ja das Forst- und das Holz- und Naturfasertechnologiestudium. Hast du das Forstwirtschaftsstudium auch angeschaut und wieso hast du dich für Holztechnologie entschieden?
Ich habe mir einige Studien angesehen. Da war Forst mit dabei, da war auch Umwelt- und Bioressourcenmanagement mit dabei.
Mhm.
Und es war dann aber so dieses Gesamtpaket zwischen, da werde ich die meisten Antworten auf meine vielen Fragen finden und die Nähe, die Verbundenheit zum Rohstoff eben und dann wirklich aus materieller Sicht nicht zum Baum, sondern zum Holz in dem Sinn. Und einfach das attraktive Gesamtpaket, das heißt die kleine Studiengangsgröße mit den vielen Vorteilen, dass eben das Professorinnen-Studierenden-Verhältnis sehr, sehr gut ist, wie ich finde, und dass es keine Zugangsbeschränkungen gegeben hat damals. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet.
Wie viel haben mit dir angefangen, weil du sagst, tolle Studiengangsgröße?
Wir waren im Bachelor, glaube ich, ein Stück über 30 sogar. Ja, wahrscheinlich waren wir sogar 40. Das heißt, ich habe dann mal gehört, dass wir der studiengangstärkste Jahrgang waren. Und das hat wohl nach uns auch ein bisschen abgenommen wieder. Das heißt, im Bachelor waren wir tatsächlich eine größere Gruppe von 40 mhm. Studierenden, würde ich sagen. Mhm.
Das ist für unser Studium schon echt viel gewesen. Also ja, also ich glaube 2012 oder 2013 waren, glaube ich, die Studienstärksten soweit. Von den 30, die begonnen haben, weißt du, wie viele fertig gemacht haben?
Das sind nach dem ersten Semester haben da schon ein paar aufgehört. Ich glaube, weil viele einfach zwei Studien parallel starten. In der Gruppe, in der wir gemeinsam gelernt haben, haben den Bachelor auf jeden Fall die meisten abgeschlossen und dann im Masterstudium hat sich so ein bisschen weiter verlaufen, würde ich sagen, auch ein bisschen im zeitlichen Verlauf getrennt. Aber auch da gibt es eine Kerngruppe, mit der ich auch jetzt noch eng in Kontakt stehe und wo die meisten es tatsächlich abgeschlossen haben.
Mhm. Dazu würde mich dann ein bisschen interessieren, kannst du dich an dein erstes Semester erinnern?
Also das erste Semester, würde ich sagen, war aus universitärer Sicht gerade am Anfang recht hart. Das war aber, hat sich dann auch als unbegründet herausgestellt. Das war also die Anfangszeit, das geht zurück auf meine, würde ich sagen, Furcht vor der Mathematik-Lehrveranstaltung.
Okay, ja.
Und war dann aber eben aus persönlicher Sicht eigentlich toll, weil wir eben eine tolle Lerngruppe gegründet haben, mit der wir Lehrveranstaltungen gemeinsam abgelegt haben. Und das war toll, weil wir da zusammengewachsen sind und einfach ja, diese Herausforderungen, die auf einen warten, gemeinsam meistern konnten. Und da hat auch die BOKU und das Erstsemester im Tutorium tolle Vorarbeit geleistet, in dem Sinn. Also man wird da nicht alleine gelassen.
Du hast gesagt, Mathematik war der gedachte Nemesis. Ja, was war die liebste Vorlesung oder was hat dich begeistert am Anfang?
Da war ganz am Anfang gut Physik, dann relativ früh und auch die botanischen Fächer, einfach diese Komplexität zu sehen, wie die Zellen aufgebaut sind, dann auch der Link zum Holz. Da war dann, obwohl es dann auch Grundlagenvorlesungen waren. Das heißt, am Anfang des Studiums besucht man ja relativ viele Grundlagenvorlesungen, die sehr wichtig sind. Es ist auch wichtig, dass man diese, sagen wir mal, sauber absolviert, damit man eben darauf aufbauen und sich spezialisieren kann. Und das lässt aber dann natürlich manchmal so diesen Beigeschmack, dass man halt jetzt halt sich da durchackern muss in den ersten paar Wochen, Monaten, Semestern. Und jede Vorlesung, die schon ein bisschen einen Holzbezug hatte, eben jetzt wie angesprochen, die Botanikvorlesung hat dann sofort Spaß gemacht und ja.
Du hast neben Botanik Woodphysik, also Holzphysik erwähnt. Worum ist es da gegangen?
Ja, da kommt man dann zum allerersten Mal mit der Heterogenität des Holzes in Kontakt, zum Beispiel Quellen schwinden, was die Gründe dahinter liegen. Und ja, das war der Professor Gingl und der Professor Teischinger gemeinsam, die das gehalten haben und schön und illustrativ auch an der Tafel das schön gezeigt haben, wo das herkommt. Und es gibt dann auch die ersten Antworten auf eben die Fragen, die sich der Tischlerlehrling in der Werkstatt gestellt hat. Wieso sich das jetzt in welche Richtung verzieht und wie das jetzt mit der Holzfeuchtigkeit zusammenhängt und der Raumfeuchtigkeit.
Das waren so die ersten Semester. Ist dir das Studium dann leichter gefallen von der Zeit? Wann hat es irgendwelche Rückschläge gegeben oder warst du relativ ein einfacher Studierender mit deinem eher beruflichen Hintergrund, sage ich jetzt?
Also der berufliche Hintergrund, würde ich sagen, hat nicht immer geholfen, in dem Sinn, dass man jetzt eine große Vorbildung dadurch hat, weil es ja sehr, sehr handwerklich geprägt ist und das Studium ist ja sehr materialwissenschaftlich geprägt. Und ich habe dann eher die HTLer, die Kuchler beneidet so im Studium, weil es sehr oft so gewirkt hat, als ob die Themen bereits gehört haben in ihrer Ausbildung, in ihrer Vorbildung. Das heißt, es war eher, dass die Leidenschaft entfacht war und der Bezug zum Holz war da. Aber so, dass eine Tischlerlehre eine gute Ausbildung ist für das Studium, würde ich jetzt in dem Fall jetzt nicht sagen. Mhm. Es ist eher eben die Begeisterung, die da ist und auch das Interesse, das geweckt ist. Und ich glaube, wenn das Interesse da ist, ist es eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Studium. Mhm. Und dann eben, wie schon gesagt, dieses eingebettet sein in einer Gruppe, bei der eben die Teammitglieder verschiedene Hintergründe haben und so gemeinsam eigentlich das ein tolles Ergebnis herauskommt, weil man sich toll ergänzt und das hat sich dann auch gut eingespielt, um auf deine Frage zurückzukommen und ist so gegen Ende des Bachelors war das ein guter Flow, genau. Mhm.
Weil du jetzt den Bachelor also das Ende des Bachelorstudiums angesprochen hast, womit hast du dich in deiner Bachelorarbeit beschäftigt?
Da ging es um die Feuerresistenz von Parkett. Also ich habe während meiner Bachelorzeit bei einem großen Parketthersteller immer wieder Praktika absolviert und die Bachelorarbeit auch mit dem Unternehmen gemeinsam geschrieben. Und die Hauptaufgabe war eben, eine Möglichkeit zu finden, Parkett auch im Objektbereich einsetzen zu können. Und dort war eben eine der Anforderungen, die Brandklassen zu erfüllen, die dort gefordert sind. Und ich habe da verschiedene Brandversuche durchgeführt und konnte so im Labor erste Erfahrungen auch sammeln. Also eigentlich ein Thema, das dem Holz ja nicht sehr gut steht, das Feuer, wenn man so will, war aber in der Hinsicht spannend eben, weil man auch gesehen hat, wo das Holz ganz toll damit umgehen kann eigentlich, wenn man es berechenbar. Es gibt Methoden, mit denen man das abschätzen kann und ja, hat ein bisschen die für mich das auch, konnte das dadurch auch ein bisschen einordnen, wie Holz und Feuer, wie das Zusammenspiel ist.
Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, das Holz im Objektbereich zu verwenden. Da vielleicht kurz als Ergänzung, Objektbereich spricht man quasi immer von dann, wenn's mehr Familien oder mehr Wohneinheiten sind. Also da geht's jetzt nicht um Einfamilienhäuser, sondern da geht's um einen mehrgeschossigen Wohnbau. Und das ist eigentlich kein Problem, oder? Also das da zu verwenden dann?
Genau, da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten, die Limitierungen zu überwinden und genau mit Forschung und Entwicklung ist da auch in den letzten Jahren viel passiert und man sieht es ja, wie jetzt im Objektbereich die Holzbauten in die Höhe schießen und die Anzahl sich vervielfacht und man sieht, dass das Thema eigentlich gegessen ist, wenn man so will. Mhm. Aus technologischer Sicht auf jeden Fall. Die politische Dimension ist, glaube ich, immer noch in Diskussion, wenn man so will.
Die Wissenschaft hat die Antworten, sie müssen jetzt nur angenommen werden quasi, ja.
Genau, immer, das ist ja so, in der Politik machen wir uns aus, wie wir zusammenleben und die Wissenschaft sollte der Ideengeber für die Politik sein. Ja.
Also das heißt, eine sehr spannende und erfolgreiche Bachelorarbeit, was auch der Abschluss des Bachelorstudiums war, nehme ich einmal an. Du hast dann den Master Holztechnologie und Management weiter besucht. Ja. War das von Anfang an der Plan oder hast du auch überlegt, nach dem Bachelor in die Praxis zu gehen?
Das war während des Bachelors noch nicht der Plan, hat sich dann aber gegen Ende schon klarer herausgestellt, einfach weil ich gesehen habe, dass da einige Lehrveranstaltungen auf dem Bachelor aufbauen werden und auch dann noch Themen ergänzt werden, die mich persönlich interessieren. Und das kommt, wie gesagt, der Bachelor ist so die solide Grundausbildung und im Master vertieft man sich und kann man sich auch die Themenfelder, die man selber sehr interessieren, aussuchen. Das heißt, es gibt auch mehr Flexibilität und das hat mich schon gereizt und dann war die Entscheidung klar, dass das mit dem Master Technologie und Management auf der BOKU weitergehen soll.
Und weil du gesagt hast, da waren nur ein paar Fächer, die auf das aufbauen, kannst du eine ein bisschen näher beschreiben, was die Master besonders interessiert hat?
Ja, also das waren die Labors im Master, die Laborfächer, die mich besonders begeistert haben.
Technologie des Holzes ist bitte. Holzindustrielles Labor heißt das.
Holzindustrielles Labor, genau, danke für das Zurückerinnern. Das war eben das Spannende, weil man dann auch im Labor in kleinen Studiengruppen sich mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt hat und beispielsweise in kleinem Maßstab eine Spanplatte herstellt, die Berechnungen der Leime selber durchführt und genau so in Gruppen das sich auch überlegt, was sind die Schritte, die wir absolvieren müssen, um unser Projekt umzusetzen und genau auch das erste Mal Forschungsfragen sich überlegen für diese kleine Aufgabe und das dann eben systematisch abarbeiten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann natürlich im Master auch dieses wissenschaftliche Arbeiten wird natürlich nach dem Bachelor stärker forciert. Das heißt, man schreibt auch stärker mit an wissenschaftlichen Arbeiten, kommt tiefer rein in die Themen, liest mehr Publikationen, und kommt einfach dem wissenschaftlichen Grundgedanken, wenn man so will, falsifizieren, verifizieren, kommt man ein Stück näher und das ist einfach, fand ich schon sehr begeisternd.
Ja. Wo wahrscheinlich vor allem auch die kleine Gruppengröße einen Vorteil bietet, weil man dann alle ein bisschen besser kennt. Dazu nur eine kurze Frage, weil du sagst, in kleinen Teams war es für die immer leicht, in Gruppen zu arbeiten?
Auf jeden Fall. Also das hat auch immer gut funktioniert, weil alle ein ähnliches Ziel verfolgt haben in der Gruppe. Und ich würde sagen, weil die BOKU-Studierenden vielleicht auch ähnliche Typen sind, so vom Verhalten, würde ich jetzt sagen, zumindest bei uns war es so. Und das hat dann dahingehend sehr gut funktioniert, genau, ähnliches Ziel verfolgt und ja, die Gruppendynamiken waren eigentlich immer durchwegs positiv. Natürlich gibt es Unterschiede, die dann aber auch Unterschiede zum Beispiel im zeitlichen Verlauf, wie man ein Projekt bearbeiten möchte oder in den Fragestellungen im Detailgrad. Aber auch das hat dann im Endeffekt zu einem guten Gesamtergebnis geführt, weil wir haben kleinere Konflikte in Gruppen bewiesenermaßen dann wieder zu einem besseren Gesamtergebnis führen. Wenn ich jetzt darauf zurückkomme, dass zum Beispiel sehr wenig Frauen bei uns im Studium waren, war das vielleicht ein bisschen ein Nachteil im Master, weil ich glaube, dass eine diverse Gruppe, das heißt Frauen und Männer gemischt jetzt in dem Fall jetzt als Beispiel, auch wieder insgesamt zu einem besseren Ergebnis führen. Das aus verschiedenen Gründen war das halt nicht immer möglich, dass die Gruppen geschlechterspezifisch gemischt waren, aber insgesamt habe ich das positiv in Erinnerung. Vielleicht auch, wenn ich da was ergänzen darf, mit Lehrveranstaltungen im Master, was ich da besonders reizvoll gefunden habe, ist das Thema Engineered Wood Products. Das heißt, was man im Bachelor an Grundlagen ganz stark gelernt hat, dieser Kegelstumpf, dieser Baumstamm, alles für seine eigenen Zwecke auslegt. Und dann der Schritt, dass man über Engineered Wood Products, das sind also Holzprodukte, die bearbeitet werden, damit eben das gewünschte Produkt und dessen Anforderungen möglich sind. Die Ideen dahinter und die Konzepte, die es eben gibt, fand ich im Master sehr spannend. Und warum war das überhaupt wichtig? Weil man eben dadurch die Möglichkeit hat, Materialien wie Stahl und Aluminium zu ersetzen, indem man eben den Rohstoffholz weiterverarbeitet zu einem sehr hochleistungsfähigen Material. Und das war eben ganz stark bei uns im Master das Thema und wurde auch sehr gut vermittelt.
Also ich glaube, wenn wir bei den Engineered Products kurz bleiben, Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn er ein IKEA-Regal zu Hause hat oder ein Billigregal, die Platte, aus der das gemacht wird, ist ja auch ein sogenanntes Engineered Wood Product. Meistens eine Spanplatte oder Faserplatte zum Beispiel. Ja. Es gibt jetzt auch noch Engineered Wood Products für den Hausbau. Kannst du da vielleicht ein, zwei vorstellen, die dir begeistert haben? Ja? Also etwas, was man für den Bau von Wohnungen und von Häusern verwendet und nicht nur für Möbel. Ja.
Ja, also du sprichst jetzt vielleicht, du hast jetzt vielleicht auch Brettsperrholz, also CLT im Kopf, das ist so ein Engineered Wood Product, das gerade so eine exponentielle Wachstumskurve aufweist, wenn man die Produktionszahlen sich anschaut. Was da sehr spannend ist, weil du auch IKEA und die Regale angesprochen hast, ist so die Zielfunktion, die hinter diesen Engineered Wood Products liegen. Ich habe schon angesprochen, dass es eben um Produktanforderungen geht und auch um jetzt eben die Zielfunktion, während zum Beispiel bei Regalen bei IKEA ja die Zielfunktion ist, das soll möglichst leicht sein, das heißt eigentlich möglichst wenig Holz in dem Sinne soll verbaut werden, damit das möglichst leicht transportiert ist. Ist ja die Zielfunktion bei CLT zum Beispiel im Moment eher so, dass da im Moment sehr viel Material verbraucht wird. Das heißt, eigentlich aus Ressourcensicht ist es nicht effizient, aber es ermöglicht aufgrund des Produktaufbaus, dass man tatsächlich Wolkenkratzer aus Holz bauen kann. Ich meine, das Produkt ist noch in einer sehr frühen Phase. Das heißt, vielleicht hat auch da die Zielfunktion noch Potenzial, sich zu verändern. Das heißt, die Eigenschaften bleiben, das Potenzial bleibt, eben Wolkenkratzer aus Holz zu bauen, aber mit reduziertem Materialaufwand, was in vielerlei Hinsicht dann eine positive Entwicklung wäre, muss ich sagen. Mhm. Genau. Also die CLT, aber auch Glühlamm, also das heißt, Brettschichtholz ist ein Engineered Wood Product, das große Bedeutung hat im Holzhausbau. Ja.
Was man da ganz gut rausnehmen kann, ist, glaube ich, diese Aussage, dass Engineered Wood Products in so ziemlich jeder Branche und jedem Anwendungsbereich irgendwie Verwendung finden und dass vor allem das Verbesserungspotenzial nur sehr groß ist und damit auch der Bedarf an Holztechnologen und an Materialwissenschaftlern, ja, die sich damit auch auskennen in Wirklichkeit. Denke ich jetzt einmal, ja.
Absolut. Also, ja. Das geht auf materialwissenschaftliche Ebene hinunter. Das heißt, wir brauchen Holztechnologen, die technikaffin sind, die materialwissenschaftlich was verändern wollen. Es braucht auch Holztechnologen, die politische Dimension in der Zukunft arbeiten wollen. In jeglicher Hinsicht, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ist das Studium relevant und man lernt auch im Studium die relevanten Aspekte.
Da nur kurz eingehakt. Ich kann mich erinnern, du warst im Jahre 2000, weiß ich nicht mehr, am Forum Alpbach als Gast, glaube ich, nennt man das in dem Fall. War Holz dort ein Thema?
Genau, ja, 2018 war ich da über den Club Alpbach Vorarlberg. Das wird von den Bundesländern in Clubs organisiert und da bewirbt man sich auf ein Stipendium und Holz. Ich bilde mir ein, ich habe es ein bisschen zum Thema gemacht, zumindest in allen Gesprächen, die ich geführt habe, auch wenn es um Studienhintergründe ging. Das war also aus meiner Motivation heraus nicht unbedingt der Ort, an dem ich viel über Holz sprechen wollte, sondern vor allem auch der Ort, an dem ich mehr über Europa fahren wollte und mehr zu Europa diskutieren wollte, weil ich neben einer Begeisterung für Holz auch eine Begeisterung für Europa und die europäische Idee habe, angefangen von der Gründungsidee, Jean Monnet, über ja, jetzt die Vordenker Robert Menasse, Ulrike Giraud. Und tatsächlich gab es dort dann aber auch Diskussionen mit anderen Stipendianten. Ich erinnere mich an ein Gespräch zur Ressourceneffizienz zum Beispiel mit einem Kollegen, der jetzt inzwischen auch eben Hybrid-Holz-Hochhäuser baut. Mhm. Hybrid heißt Holz-Beton-Verbund. Aber tatsächlich war in den Summer School, also das Forum dauerte fast 4 Wochen, waren da die Inhalte eher, hatten eher die politische Dimension und weniger die materialwissenschaftliche Holzdimension. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das sich in Zukunft ändern kann und dass es auch ein Thema sein kann. Also vielleicht kurz zur Erklärung, es gibt immer so ein Generalthema beim Forum Alpbach und dieses Generalthema ist jedes Jahr ein anderes und je nach Generalthema kann ich mir gut vorstellen, dass da Holz und einfach der Umgang mit Ressourcen definitiv ein Thema wird.
Sicher was für die zukünftigen Foren. Dann ganz kurz zurück zum Studium. Du hast wann dein Masterstudium beendet?
Das war im auch Herbst 2019, genau im November 2019, die Defensio.
Also bald 2 Jahre. Du hast dann eigentlich fließenden Übergang ins Berufsleben gefunden. Ist es schwer, einen Beruf zu finden nach dem Studium?
Nein, also es gibt definitiv einen Überhang, würde ich sagen, an Jobangeboten. Das muss man sich natürlich die einzelne Person auf sich zurechtschneiden, ein bisschen die Matrix festlegen, was so die Kriterien sind für den ersten Job, wo die Präferenzen liegen. Aber grundsätzlich sind die Jobaussichten sehr gut nach unserem Studium. Mhm. Und mit entsprechend Praktika hat man ja auch die Möglichkeit, schon während dem Studium Bereiche für sich zu entdecken. Bei mir war es auch so, dass ich bei einem Boku Mentoring Programm teilgenommen habe. Da war die Silvia Polares, meine Mentorin, die mir auch das Berufsbild Holzforschung sehr gut nahe gebracht hat und mit der ich auch unter andere Themen sprechen konnte. Das heißt, auch das kann ich empfehlen, sollte Angebot nach wie vor bestehen.
Jetzt höre ich von dir zum ersten Mal das Boku Mentoring Programm. Das ist irgendwie lustig. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es das gibt. Ja, werde ich dann gleich einmal nachschauen für die Zukunft. Ja. Aber super, dass sie das machen. Ja.
Während des Bachelors beispielsweise hatte ich keine Ahnung, wo ich landen werde in meinem ersten Job. Ich habe mir Berufsbilder angesehen eben über Praktikas und richtig konkret ist es eigentlich in der zweiten Hälfte des Masterstudiums geworden, auch mit dem Auslandsaufenthalt in Helsinki. Da habe ich jetzt meinen jetzigen Arbeitgeber eigentlich kennengelernt und so gegen Ende kristallisieren sich dann so die Präferenzen heraus und dann sieht man eben, wo was geht nicht. Und ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Und wo arbeitest du jetzt?
Jetzt arbeite ich bei A3 Management Consulting in München.
Und was steht da auf deiner Visitenkarte?
Da steht jetzt Analyst oben, also Deutsch Analytiker.
Das ist jetzt genau das, was mich selbst da begeistert an dem Berufsprofil, weil das etwas ist, was man aus der Holzindustrie jetzt nicht so kennt in dem Umfang. Also ich denke mal, das ist etwas, was man vielleicht aus dem Bankbereich gut kennt für irgendwelche Firmenanalysten oder so in die Richtung. Ja. Deswegen würde es mir jetzt ganz brennend interessieren, wie schaut der Arbeitsalltag aus als Holzanalyst als Analyst im Holzbereich?
Also sehr vereinfacht ausgedrückt bin ich immer noch auf der Suche nach Antworten. Das heißt, vielleicht nicht mehr auf Fragen, die ich mir selber stelle, aber Fragen, die die Holzunternehmen entlang der Wertschöpfungskette an uns stellen. Und wir unterstützen die Unternehmen eben dann bei der Antwortsuche. Das sind meistens strategische Fragestellungen, also weniger operativ, weniger wie soll ich meinen Rundhausplatz gestalten, sondern welcher Produktmix macht für uns Sinn? Wer ist aktiv? Wer sind die anderen Player, die mit uns den Markt begleiten? Und wo liegen unsere Potenziale? Mhm. Und das sind dann also Unternehmen, ich habe schon gesagt, die gesamte Wertschöpfungskette, das fängt also im Wood Products Team, also ich bin eingebettet in einem Wood Products Team, da gibt es dann noch das Forst Team, das vorgelagert ist. Beim Wood Products Team ist es wirklich von Sägewerk bis zu Oberflächenherstellern, Klebstoffherstellern, Holzwerkstoffindustrie ist so, würde ich sagen, 50% aller Projekte. Maschinenhersteller und insgesamt muss ich sagen, ich würde sagen, 2/3 der Unternehmen, für die ich jetzt in den 1,5 Jahren gearbeitet habe, habe ich zu Studienzeiten nicht gekannt. Das heißt, dieses Universum, dieses Holzuniversum entlang Wertschöpfungskettenuniversum ist riesengroß. Also weil es einfach global agierende Unternehmen sind.
Weil du gerade gesagt hast, der Kosmos ist riesig. Wo bewegst du dich geografisch oder wo hast du dich geografisch bewegt in diesen 1,5 Jahren?
Also auf Auftraggeberseite ist es losgegangen mit einem russischen Unternehmen. Jetzt gerade ist es ein amerikanisches Unternehmen. Es sind sehr viele europäische Unternehmen dann jetzt dabei dazwischen. Und das heißt wirklich global. Also genau, die Märkte, die letzte Analyse, die ich jetzt so im Jahresbeginn eben zum Thema Holzbau lustigerweise oder interessanterweise gemacht habe, ging auch um die Region APEC, also Australien, Neuseeland, Japan, China war da mit dabei. Und genau, ganz wichtig, dass man also nicht irgendwie alleine macht irgendwelche Analysen von München aus, sondern das ist ein Projektteam. Das heißt, ich war auch im Austausch mit chinesischen Kolleginnen und einer japanischen Kollegin zum Beispiel. Und das ergibt dann eben, diese Synergien ergeben dann eben das Gesamtbild, von dem auch der Kunde dann profitiert.
Mhm. Mhm. Und diese, wie du gerade gesagt hast, diese Marktanalysen, die verkauft sie dann an Kunden oder ist das alles auftragsbezogen?
Allermeistes ist auftragsbezogen. Das heißt, es wird im Zuge eines Projektes abgewickelt und das Projekt dauert es meistens zwischen 2 und 6 Wochen, würde ich sagen, so in der Größenordnung. Was wir seltener machen, sind so Gesamtmarktanalysen. Das heißt, wir analysieren den Markt und verkaufen das dann an alle in der Holzwerkstoffindustrie. Das wird gemacht, aber in den seltenen Fällen. Und wichtig ist auch, dass wir uns selber nicht als Marktanalyse-Unternehmen verstehen, sondern dass es wirklich kundenspezifisch zugeschnitten wird. Also wir haben natürlich unsere Datenbanken, die wir dann auch jedes Mal wieder verwenden, die abgeredet werden. Aber das wird nicht übergestülpt über jedes Unternehmen im selben Maßstab, sondern das muss natürlich kundenspezifisch angepasst werden, damit die Fragestellungen auch richtig beantwortet werden und die richtigen Entscheidungen getroffen werden können für die Zukunft.
Und du hast gesagt, ein sehr weitreichendes Team, das heißt, deine Arbeitssprache ist Englisch?
Genau, die ist Englisch. Also im Team in München, wenn ich mit den Bürokollegen in München spreche, ist es Deutsch. Und sonst, also das Wood Product Team ist aufgeteilt auf London, Helsinki und München eben hauptsächlich. Und da ist dann die Unternehmenssprache Englisch, genau.
Und hast du auf das gut vorbereitet gefühlt durch Studium?
Im Studium hatten wir ja immer wieder englische Vorlesungen, die einem den Wortschatz zumindest mitgeben. Und was dann sehr viel gebracht hat, würde ich sagen, war das Auslandssemester in Helsinki, weil dort natürlich die Unterrichtssprache Englisch war, der Austausch mit Kolleginnen auch Englisch war und das bringt natürlich was. Und alles andere ist auch Learning on the Job. Also vor der Sprache muss man sich nicht fürchten, würde ich sagen. Gerade in dieser globalisierten Welt ist ja nicht nur der Beraterberuf, der Englisch voraussetzt, sondern inzwischen sind ja auch die österreichischen Holzindustrien international.
Da können wir vielleicht auch ergänzen, dass wahrscheinlich die Generation nach uns noch besser Englisch kann von Kindes an, wie die Generation vor uns, nehme ich an. Also da, glaube ich, ist sowieso kein großes Hindernis zu sehen. Abschließend hätte ich nur eine philosophische Frage. Angenommen, Geld würde keine Rolle spielen, was würdest du machen?
Ja, sehr spannende Frage, Max. Also aus dem beruflichen Kontext hätte ich richtig Bock, muss ich sagen, so ein Think Tank zu gründen. Das heißt, schlaue Köpfe aus Wissenschaft, unterschiedliche Disziplinen von Wald. Ich denke dann, Waldinventur mit Drohnen, Leute, die sich damit auskennen, Remote Sensing, Satellitendaten, also wäre dann die Forstsicht hin zu Holz, Startups, die sich mit der Rückverfolgbarkeit des Holzes beschäftigen, hin zu Sägewerken, Sägewerkexpertinnen, wie kann man Sägewerke gestalten, die flexibel Holzart, Holzdurchmesser einschneiden und nicht immer ganz monoton sein müssen, dann auf CO2-Seite Leute, die sich mit dem European Trade Emission System auskennen, so quasi diese ganze Wertschöpfungskette, die ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, mit Expertinnen entlang bestücken in einem Think Tank mit der Idee, dass Wald und Holz den richtigen Platz findet in der Bewältigung der Klimakrise und die Potenziale einfach sauber herausarbeiten im Team und dann, ich sage eben Potenzial, weil Holz ein riesiges Potenzial hat bei und ist Teil der Lösung bei der Klimakrise, aber nicht die Lösung, glaube ich. Ja. Und das muss man sauber herausarbeiten, damit man es richtig einordnen kann. Und ja, ich hätte richtig Lust, ein Think Tank zu gründen, mit ja, und das dann natürlich frei finanzieren zu können, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Grundsätzlich glaube ich halt, man kann nicht, das trifft auch auf unser Studium zu, man kann nicht Holz sagen, ohne an den Wald zu denken. Das heißt, man muss das ganzheitlich betrachten.
Jetzt fällt mir da aber doch noch was dazu ein, wenn wir jetzt diese ganze Wertschöpfungskette rausnehmen, auch in Bezug auf Politik und EU. Ein sehr plakativer Diskussionspunkt, der eh immer wieder Thema ist, also nicht nur in Österreich, sondern auch, ich glaube, auf EU-Ebene, diese kaskadische Nutzung. Also das ist ein einfaches Stichwort stoffliche versus thermische Verwertung. Wo siehst du dich da, beziehungsweise verstehst du diese Diskussion?
Auf jeden Fall ist es eine sehr wichtige Diskussion und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man sehr politisch, sehr, ist auch das Stück hat meine persönliche Meinung jetzt, muss ich sagen, dass diese Kräfteverhältnisse stofflich, energetisch sind ja noch nicht ausdiskutiert oder haben sich noch nicht herauskristallisiert. Das heißt, ich würde sagen, alles under discussion. Aber du hast gesagt, kaskadische Nutzung, Ich glaube, der Kaskadenbegriff ist so der, den auch ich noch im Studium gelernt habe. Und tatsächlich geht es aber eher Richtung, das wäre dann quasi eine lineare Nutzung. Und jetzt geht es aber eben, wie du gesagt hast, hin auch zu Circular Economy. Und da soll ja sogar das Ziel sein, dass ganz wenig aus diesem Circle rausfällt, der dann thermisch verwertet wird. Das heißt, jetzt hört schon die Präferenz raus, dass ich halt finde, die stoffliche Nutzung sollte möglichst in einem Kreislauf gehalten werden. Das heißt, und wirklich erst End of Life und ich kann nicht einmal mehr eine Spanplatte und nicht einmal mehr Zellulose für Papier und Kleidung daraus gewinnen, erst dann kommt es zur thermischen Verwertung. Ich glaube, dass das die oberste Prämisse sein soll und das wird auch das sieht man auch jetzt im European Green Deal, dass es ein Stück weit stärker forciert wird. Wenn wir da hinkommen, kommen wir als Gesamtbranche, glaube ich, haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Vielleicht dazu so ein Abschlussgedanke, den ich mir so für mich mal formuliert habe. Ich würde sagen, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussieht, aber wir wissen, dass Holz definitiv eine große Rolle spielen wird. Und ja, wir alle sind gefordert, da an den Diskussionen teilzunehmen und das in die richtige Richtung zu lenken.
Sehr super. Ich glaube, da haben wir jetzt auch sehr viele Begriffe fallen lassen und kurz angeschnitten, die wir vielleicht später in Form von einem Forschungsgespräch noch näher diskutieren könnten. Für heute sage ich schon mal vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einen sehr umfangreichen Einblick bekommen in deine Studienzeit, deine berufliche Tätigkeiten und auch ein bisschen in dem, wie du die Zukunft für die Holzbranche siehst. Sehr positiv, logischerweise. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir nur einen schönen Nachmittag. Danke, Tobias.
Danke, Max. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.